Ja, wir sind im zweiten Teil unserer Serie, wo wir auf die Werte schauen wollen. Und letzte Woche hat Andi gestartet, wir leben ehrlich und verantwortungsvoll. Und heute darf ich über das Thema sprechen, wir leiten dienend. Und ihr Lieben, wenn wir über das Thema Leiterschaft reden, dann ist es doch einfach so, dass Jesus der allerbeste Leiter ist, den die Welt je gesehen hat. Seht ihr das auch so? Yep, sehr gut. Denn Leiter haben Einfluss. Leiter beeinflussen andere Menschen. Und wenn ich das jetzt sage, diese Aussage mache, dann ist es nicht nur so, weil wir alle gläubig sind und ja sagen müssen, weil wir sagen, ja, Jesus ist ganz toll, sondern wirklich ganz nüchtern betrachtet. Ich glaube, auch jeder Ungläubige müsste dieser Aussage zustimmen, wenn er ehrlich ist, dass es keine Person gibt, die diese Welt mehr geprägt hat bis heute als Jesus. Denk mal darüber nach. Jedes Datum, was du dir aufschreibst, orientiert sich an ihm. Es gibt einen Vor Christus und einen Nach Christus. Und jeder, bei allem, woran wir uns erinnern, ob es Geschichte ist, ob es unser Leben ist, er ist immer, immer der Referenzpunkt. Ist doch krass, oder? Und wenn du mal überlegst, was sind die größten Feste, die auf dieser Welt gefeiert werden? Das ist sein Geburtstag und der Termin, wo er gestorben und auferstanden ist. Aber wenn du noch mal darüber hinaus weiter nachdenkst, es gibt niemanden, der auf der ganzen Welt mehr Anhänger hatte und hat. Und es gibt niemand, dessen Buch mehr verkauft wurde, als das von Jesus. Und alleine die Tatsache, dass es seine Gemeinde, seine Kirche heute gibt und dass sie nicht nur irgendwo so ein Relikt ist, sondern dass sie lebendig ist, dass sie lebt und dass sie weltweit wächst, mehr als alles andere, ist doch einfach ein klares Zeichen dafür, dass Jesus der allerbeste Leiter ist, den es je gegeben hat. Ja, das ist wirklich so. Und ich habe eben gesagt, Leitung macht sich sichtbar in Einfluss. Und damit sind wir bei dem Punkt, warum wir drüber reden. Denn du hast Einfluss. Jeder von uns hat Einfluss. Und jeder von uns ist gerufen zu leiten. Und es können total unterschiedliche Sphären von Einfluss sein. Vielleicht ist dein Einflussbereich, vielleicht sind es 2 Kinder oder 4 Kinder. Aber du prägst durch diese Kinder die Welt. Oder vielleicht hast du viele Kollegen, vielleicht hast du sogar Verantwortung für andere Menschen. Vielleicht ist es eine Vorschulgruppe, vielleicht ist es eine Ausbildungsklasse. Aber egal, wo du dich bewegst, und selbst wenn du alleine lebst und wenig Leute siehst, du hast potenziell immer Einfluss. Und diese große Frage ist also, wie lernen wir, damit umzugehen und es so zu tun, wie Jesus es uns gezeigt hat. Und das Einfachste ist eben, von Jesus selbst zu lernen. Und Jesus ist nicht nur der beste Leiter, sondern ich würde auch sagen, der ungewöhnlichste Leiter, den die Welt je gesehen hat. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen und er hat sich vorgestellt und hat sich bezeichnet als den guten Hirten. Jetzt ist uns wahrscheinlich diese Aussage so vertraut, dass wir irgendwie überhören, wie verrückt sie eigentlich ist oder wie außergewöhnlich sie ist. Wir denken, ja klar, Jesus ist der gute Hirte, der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln, das haben wir alle schon gehört. Aber Jesus kommt und hat einen Leitungsanspruch auf dieser Erde und vergleicht sich nicht mit einem Machthaber, nicht mit einem Krieger, nicht mit einem Richter, nicht mit einem sehr gebildeten, mit einer gebildeten Person, mit einem Lehrer, sondern er sagt, ich bin ein Hirte. Und wenn ihr Weihnachten gut aufpasst, dann habt ihr sicher schon mitgekriegt, dass Hirten nicht so die angesehensten Leute damals waren. Dass das auch nicht der angesehenste Job war, ein Hirte zu sein. Das heißt, dass Gott mit Absicht die Hirten ausgesucht hat, um die Nachricht zu verbreiten, dass sein Sohn auf die Welt gekommen ist. Und hier sehen wir schon diesen Gegenentwurf. Weil Jesus gar nicht so ist, wie wir und wie die Welt Leiterschaft kennt. Er ist völlig anders. Und er sagt, mein Wesen ist gar nicht beschrieben in dieser, in Macht, in Gewalt. Mein Wesen ist nicht geschrieben in, beschrieben in meinem überragenden Wissen oder all das, sondern was mich ausmacht, ist, ich bin ein Hirte. Und wir müssen verstehen, dass Jesus einen kompletten Gegenentwurf bringt zu dem, was die Welt sonst kennt. Und mit diesem Gegenentwurf knüpft er aber schon an etwas, was wir immer und immer wieder schon im Alten Testament lesen können. Denn wenn wir mal drauf achten, das Volk Israel, was er sich auserwählt hat, die Patriarchen, durch die dieses Volk entstanden ist, Abraham, Isaak, Jakob, das waren alles Hirten. Das war ihr Job. Und dann ist dieses Volk kurz eigentlich nach der Entstehung ist in die Gefangenschaft gekommen, nach Ägypten. Erst eigentlich sind sie dorthin gekommen zur Rettung, aber dann wurde daraus Unterdrückung. Sind zu einem Volk gekommen, das Hirten verachtet hat. Absolut. Sie haben Macht verehrt, Hirten verachtet. Und das Volk Israel hat Unterdrückung kennengelernt. Aber Gott hat sie gerettet. Und durch wen? Durch Mose. Durch einen Hirten. Und Mose hat sie rausgeführt. Und Mose hat ihnen einen Bund angeboten mit Gott, der total anders war, als sonst gängig war. Da war drin, dass sie sich um den Fremden und um den Einsamen kümmern sollen. Gott hat was ganz anderes schon eingebaut. Und dann gibt es gute Könige, gute Leiter, schlechte Könige. Und dann gibt es König David. Und über ihn sagt Gott im Alten Testament, ich habe dich von der Weide geholt, damit du mein Volk weidest. Und er hat sich als den König, der die Referenzperson im Alten Testament ist, hat er sich diesen Mann ausgesucht, der auch ein Hirte war und ein absolutes Hirtenherz hatte. Und dann lesen wir durch die Propheten angekündigt, dass Gott den Hirten, die böse Hirten sind, also den Leitern seines Volkes, die es nicht gut machen, dass er sie ermahnt, dass er sie zurechtweist und sagt, das hat Konsequenzen. Ihr könnt nicht einfach die Schafe fressen und alles für euch beanspruchen. Und dann wird ein neuer Hirte angekündigt, der Messias. Das lesen wir zum Beispiel ganz ausführlich in Hesekiel, in Kapitel 34. Das werde ich jetzt aber nicht anschauen, weil es eine lange Passage ist. Aber es gibt eine kurze in Jesaja 40, Vers 10 und 11. Und da wird der Messias angekündigt. Da steht, siehe Gott, der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Also es wird ein mächtiger Herrscher angekündigt. Und jetzt kommt es wie? Und das ist total erstaunlich. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Dieser Messias, der sorgt für die Herde. Der rollt nicht einmal über alles rüber, sondern der geht sorgsam mit dieser Herde um und er nimmt die kleinen Lämmer hoch und er trägt sie, weil er sie liebt, weil er aufpasst, weil sie ihm wichtig sind, weil er sie auch gar nicht überfordern möchte. Und wir lesen, er wird die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Die Verantwortung wieder für andere haben. Er kümmert sich nicht nur um die Kleinen, sondern er kümmert sich um jeden. Und er sorgt dafür, er ist fürsorglich mit seiner Herde. Und so ist Jesus angekündigt, bevor er kommt. Und jetzt kommt Jesus auf die Erde. Und wir lesen, könnt mit mir aufschlagen, Johannes 10, ab Vers 10. Was Jesus über sich selbst sagt. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt, gleich wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Das sind wir, aus den Nationen. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Also mit dieser Passage macht Jesus glasklar, dass er der Messias ist. Weil so war er angekündigt. Und das war im damaligen Kontext den meisten Leuten auch ganz glasklar. Er sagt, das bin ich. Und nun zeigt er sein Wesen, zeigt seine Art, wie er führt. Wie er mächtig führt. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kümmere mich um euch, ich kümmere mich um dich. Und ich will das Allerbeste für dich. Ich will Leben in Fülle. Und ich will es so sehr, dass ich bereit bin, mein Leben dafür zu geben, dass du dieses Leben in Fülle hast. Ich habe nicht nur nette, gute, ideelle Gedanken, sondern dafür tue ich alles. Und so ist unser Jesus. So leitet er. Ich finde das total bewegend. Und dann vergleicht er es und sagt, es gibt den Mietling. Das ist so ein Wort, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich nicht die Bibel lesen würde, würde ich dieses Wort nicht kennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das ist der gemietete Hirte. Das ist sozusagen der Zeitarbeiter damals. Und dem Hirten, dem gehören die Schafe nicht. Der kriegt wahrscheinlich einen super kleinen Lohn, weil es eben, wie gesagt, gar kein sehr hoch dotierter Job ist. Und dafür soll er auf die Schafe aufpassen. Es gibt nur ein kleines Problem. In dem Moment, wo Gefahr kommt, ist ihm die ganze Sache gar nicht so wichtig. Ich habe eine liebe Freundin, die als Au-pair eine Zeit in Australien verbracht hat. Und dort gibt es irgendwie gefühlt alle Tiere, viele der Tiere, die ich nicht unbedingt treffen möchte, sie leben genau dort. Sind hochgiftig. Unter anderem gibt es die giftigsten Spinnen der Welt dort. Und sie hat also als Au-pair gearbeitet, kleine Babys, also ein kleines Baby und kleine Kinder. Und dann wurde ihr gesagt, es gibt hier diese und jene Spinnen. Und wenn das Baby von einer Spinne gestochen oder gebissen, ich weiß gar nicht, was die machen, also getroffen wird, gebissen. Dann musst du die Spinne fangen, in ein Glas packen und sofort ins Krankenhaus. Und diese Freundin war so, nee, ich habe Todesangst vor Spinnen. Wenn so eine Spinne kommt, dann halte ich das Baby vor mich als Schild und renn weg. Hat sie natürlich gar nicht gemacht. Aber das ist ein Mietling. Entschuldigung. Und davon hast du wahrscheinlich viele in deinem Leben. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin anders. Du bist mir wichtig und wenn es mich alles kostet. Und dann in diesem Bild wird auch weiter dann beschrieben, wie sozusagen der gute Hirte die Schafe nachts in die Hürde reinführt. Das ist so wie so ein abgegrenzter Bereich. Das war früher auf offenen Feldern, wo Steine so drumherum gebaut werden. Und dann gibt es nur einen Eingang. Und in diesen Eingang setzt sich der Hirte. Und wenn ein wildes Tier kommen will, muss es am Hirten vorbei. Und der Hirte sagt wortwörtlich, ich bewache diese Schafe mit meinem Leben. Und so zeigt Jesus, das bin ich. Und so leite ich, so führe ich. Das ist meine Art. Und wie wir es eben in Jesaja 40 schon gelesen haben, ich bin dabei fürsorglich. Ich kümmere mich um die Großen, ich kümmere mich um die Kleinen, ich kümmere mich um die Verantwortung haben. Ich führe so, dass es allen gut geht, dass niemand überfordert ist. So ist unser guter Hirte. Und wenn wir uns das anschauen, dann kann man gucken, was ist das Motiv dahinter? Was ist das Motiv von Jesus? Und ehrlich gesagt, die Frage kannst du bei jeder Person stellen, die leitet. Die Leiterschaft übernimmt. Und ich würde sagen, im Wesentlichen gibt es immer zwei Motive. Es gibt das Motiv, dass man selbst Gewinn daraus hat, dass man eigenen Gewinn sucht. Das kann Ansehen sein, das kann Macht sein, es kann Geld sein, im Job Provision und Beförderung. Es kann ein Vorteil sein. Oder aber, und ich glaube, das ist ganz klar an der Passage, die wir gerade gelesen haben, es ist das Wohlergehen anderer. Und Jesus macht ganz klar, ich bin für eine Sache gekommen, dass es den Menschen gut geht. Und auf dich bezogen, ich bin für dich gekommen. Ich liebe dich. Und mein Anliegen, meine Leiterschaft, sagt Jesus, ist, dass du die Fülle hast, dass es dir gut geht. Und das Interessante ist, dass Jesus kommt, um für andere zu sorgen, dass es anderen gut geht. Und man könnte jetzt denken, ja, dann ist Jesus vielleicht ein schwacher Leiter gewesen. Aber ich glaube, da müssen wir nur einmal kurz in die Evangelien reingucken und merken, nein, nein, Jesus konnte so mit Menschen umgehen und trotzdem glasklar Profil haben. Du wusstest bei Jesus, was er denkt und wofür er ist. Jesus konnte ganz deutlich konfrontieren. Denk einfach nur einmal daran, wie er in den Tempel gegangen ist und aufgeräumt hat. Das war nicht diplomatisch, das war nicht irgendwie durch die Blume gesagt, sondern total klar. Oder guck dir mal Matthäus 23 an, wo Jesus mit den geistlichen Leitern seiner Zeit redet. Oh, es ist krass, wie deutlich er Dinge auf den Punkt bringt. Und Jesus hat auch sein ganzes Leben lang geschafft, gegen den Strom zu gehen und mit vielen Traditionen oder also mit bestimmten Abläufen einfach zu brechen und zu sagen, das macht keinen Sinn, das mache ich nicht. Und dennoch ist in allem, was er getan hat, die ganze Zeit das Motiv für andere. Ich will, dass es dem anderen gut geht. Und damit hat Jesus einen krassen Kontrast geschaffen zu dem damaligen politischen und religiösen System, weil das war völlig anders. Und das Interessante ist, Jesus war 3 Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs und er hat genau so gelebt. Und jetzt könnte man denken, wenn man einfach 3 Jahre mit einer Person unterwegs ist, die so lebt und dabei so eine Kraft erlebt, wenn man den Segen erlebt, den so eine Person freisetzt, das muss doch abfärben, oder? Ich finde, das wär total logisch. Aber das Interessante ist, dass gerade zum Ende vom Leben von Jesus, dass es sich immer mehr zuspitzt und dass wir, indem wir lesen, erkennen, die Jünger verstehen diesen Punkt nicht. Jesus bringt immer und immer wieder seine Art zu leiten ihnen nahe und erklärt ihnen was darüber und sie verstehen es einfach nicht. Und Jesus fängt so ab einem halben Jahr, bevor er zum Kreuz geht, an, ihnen zu sagen, ich bin nicht nur hier, damit ihr eine gute Zeit habt, sondern ich bin hier, um die Welt zu retten und ich werde mein Leben geben. Ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. Mein Leben gebe ich als Lösegeld. Und als er das erste Mal ihnen sagt, kommt Petrus und sagt, nein, 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 du doch nicht. Schone dich, du bloß nicht. Und Jesus weist ihn so krass zurecht und sagt, Satan, geh hinter mich. Denn du redest nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und es wird immer klarer, dass die Jünger geprägt sind von diesem ganz anderen Ansatz, wie geleitet wird. Und sie fangen gerade in den letzten Monaten immer mehr an. Genau dadurch gibt es immer mehr Konflikte. Sie fangen an, sich zu streiten. Und es zieht sich durch bis hin zum letzten Abendmahl. Und es ist so krass, weil Jesus hat diesen Druck auf sich. Er weiß, was vor ihm liegt. Und er würde sich so wünschen, dass seine Freunde an seine Seite kommen. Und die sind mit sich selbst beschäftigt und mit der Frage, wer der Größte ist. Und in dieser Passage, die wollen wir uns jetzt mal anschauen, da kommt eigentlich ziemlich klar raus, wie die Ansätze aufeinander prallen. Und wir schauen uns an Matthäus 20, Vers 20. Wer zu Hause sich das nochmal in Ruhe anschauen möchte, könnte auch Lukas 22 ab Vers 24 lesen. Finde ich auch eine total tolle Ergänzung. Aber wir nehmen Matthäus 20 jetzt. Und es geht los mit einer kleinen Story. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, das ist zu Jesus. Also die Mutter von Johannes und Jakobus. Und Johannes und Jakobus sind in diesem engsten Kreis zusammen mit Petrus. So sind die engsten Vertrauten von Jesus. Und die Mutter, die ist Teil von dieser Crew, die mit Jesus unterwegs ist. Es ist also jetzt nicht komplett ungewöhnlich, dass sie da ist. Aber sie kommt und sie macht es recht theatralisch. Und sie warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Und jetzt kommt's. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Und sie sagt zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zu deiner Linken sitzen sollen, in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach, Jesus antwortet gar nicht nur der Mutter, sondern er antwortet auch gleich den Söhnen noch mit. Ich glaube, der weiß, die stecken zusammen. Das ist nicht nur die Idee der Mama. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und damit meint er seinen Tod. Und sie sprechen, jetzt antwortet gar nicht mehr die Mama, sondern die Söhne, sie sprechen zu ihm, wir können es. Und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar mit meinem Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu. Sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Also Jesus sagt, ich bin hier die falsche Adresse. Das habe ich nicht zu entscheiden. Und als die 10, also die restlichen 10 Jünger, es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Und ich glaube, das Problem, das große Problem ist jetzt nicht, dass sie denken, oh, Jakobus, Johannes, was war denn das schon wieder? Belästigt Jesus nicht mit so dummen Sachen, sondern ich glaube, der Grund, warum sie unwillig waren, ist, weil sie sauer waren, dass sie nicht zuerst gefragt haben. Hier sind wir wieder in diesem Machtkonflikt. Die Jünger sind geprägt von dem System der Welt. Und hier geht es darum, Macht zu haben, zu herrschen, über anderen zu sein, groß zu sein. Und wir sehen es an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel als Jesus auf dem Berg der Verklärung, Petrus, oh komm, wir machen hier Global Headquarter. Hier von hier aus startet unser weltweiter Erweckungsdienst und wir bauen hier ein Haus. Die Jünger sind fasziniert von großen Gebäuden, vom großen Tempel. Und sie sind auch total interessiert an den besten Plätzen im Kabinett. Vom Reich. Das ist das, was sie bewegt. Und sie sind gut dabei, sich gegenseitig auszustechen. Und sie gönnen dem anderen gar keinen Erfolg. Da gibt es jemanden, der dient im Namen Jesus und der ist nicht Teil ihrer Gruppe. Oh, sie sind super sauer. Er darf das nicht. Die haben kein Verständnis, worum es eigentlich geht. Wie gesagt, hier, das ist jetzt ganz, ganz in dieser letzten Zeit, eskaliert die Situation. Und jetzt sagt Jesus, stopp, stopp. Kommt mal her. Wir müssen jetzt hier eine gratis Leiterschulung machen. So geht's nicht weiter. Ihr habt alle Pause von allem anderen. Wir machen ein Leiterseminar. Und er ruft sich seine 12 Jünger zusammen. Vers 25. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker, sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Jesus probiert ihnen diese zwei Systeme direkt gegenüber zu führen. Und zu sagen, guck mal, da kommt er her. Und ich glaube, die haben da gar nichts dagegen. Ja, die Heidenvölker, ja, das ist doch in Ordnung, so macht es doch jeder, oder? Und jetzt sagt Jesus, stopp, nein. Und das gucken wir uns nochmal genauer an. Also, er redet davon, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und die Großen Gewalt über sie ausüben. Also im Endeffekt sagt Jesus, in der Welt ist es so, da ist jemand groß und er ist groß deshalb, weil er alle anderen runterdrückt. Und es geht ihm gut, weil er alle anderen beraubt. Eine Person hat viel, weil alle anderen wenig haben. Und die Position, diese große Position einer führenden Person in der Welt, sie wird dadurch, sie wird mit Gewalt erobert und sie wird gehalten dadurch, dass alles runtergedrückt wird. Und er erklärt ihnen das und dann sagt er ganz klar, Moment, unter euch aber soll es so nicht sein. Das ist das System der Welt. Und jetzt kommt er mit einem anderen System. Und er sagt, wer unter euch groß sein will, der sei aller Diener. Was ist die Aufgabe eines Dieners? Die Aufgabe eines Dieners ist, für andere, sich um andere zu kümmern, häufig auch oder normalerweise, bevor man sich um sich selbst kümmert. Anderen zu helfen, für andere da zu sein. Und er sagt seinen Jüngern, das ist mein Auftrag an euch. Ihr wollt leiten? So leiten wir. Und jetzt könnte man sagen, ja, dienen, das ist gut, das ist wichtig. Okay, aber jetzt wird es noch eine Nummer krasser. Weil er sagt nicht nur, der Größte unter euch, wer unter euch groß werden will, sei euer Diener, sondern wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Das ist das gleiche Wort wie Sklave. Und Jesus sagt, wenn du groß sein möchtest, bist du gerufen, ein Sklave zu sein. Er sagt, meine Art zu leiten ist, Diener zu sein und Sklave zu sein. Jetzt denkst du vielleicht, nee. Also dienen, okay, Sklave, nein. Das geht zu weit. Was ist ein Sklave? Ein Sklave ist jemand, der einem Meister gehört. Und er tut, was dieser Meister sagt. Ein Sklave hat nicht das Recht, selber zu entscheiden, sondern ein Sklave, er gehört nicht mal mehr sich selbst, sondern er gehört einer anderen Person. Und wie ist das mit dir? Gehörst du vielleicht jemandem anders? Gehört dein Leben jemandem? Gehört es vielleicht der Person, die dich teuer erkauft hat? Meins ja. Und wenn wir uns das anschauen, wenn wir uns die Briefe anschauen im Neuen Testament, zum Beispiel Petrus oder Paulus, selbst Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, sie stellen sich vor als Knechte, als Sklaven Christi und sagen, alles, was ich bin, alles, was ich habe, gehört nicht mehr mir selbst, sondern gehört dem, der mich teuer erkauft hat. Und selbst Jesus wird in der Bibel, in Jesaja 52 und 53, wird er uns vorgestellt als der Sklave des Herrn. Der, der hoch erhöht ist, aber nicht, weil er alle anderen runterdrückt, sondern weil er am Kreuz hoch erhöht ist und dort für alle leidet, dort die Striemen für uns erträgt, unsere Übertretung trägt, unsere Schuld trägt. So wird Jesus, so stellt sich Jesus vor. Unser Leiter Jesus ist der Sklave und der Diener. Und Jesus sagt, das ist mein Leitungsseminar. Und er sagt weiter und erklärt es wieder seinen Jüngern. Gleich wie der Sohn des Menschen gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, überlegt mal, ich bin jetzt so lange mit euch unterwegs. Wann bin ich gekommen, wann bin ich euer Leiter gewesen, damit ich Gewinn daraus kriege? Ich habe gesagt, es gibt diese zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es für den eigenen Gewinn oder man macht es für die anderen. Und er sagt, ich bin so lange mit euch unterwegs und ich bin unter euch, um euch zu dienen. Es geht mir um euch. Ich bin nicht gekommen, damit ihr mir dient und damit ihr mich, damit ihr mir meinen Gewinn gebt, sondern ich bin gekommen, um euch zu dienen und ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Das ist ein krasser Leiterschaftskurs. Und es geht um das Innere, es geht um diesen Kern von Leitung. Was ist das Motiv? Und dieses Motiv ist Geben, dieses Motiv ist Lieben. Dieses Motiv ist, es geht nicht um mich, sondern es geht um den anderen. Und Jesus macht es ziemlich klar, dass es für ihn nur diese eine legitime Form von Leiterschaft gibt. Dienende Leiterschaft. Dienend ist nicht die B-Note. Und es gibt Leute, die es ein bisschen anders besser können. Sondern er sagt, es gibt nur eine Weise zu leiten im Reich Gottes und es ist dienend. Und wenn du nicht, jeder, der das machen möchte, muss diese Kondition ergreifen. Und jeder, der nicht leitet, um zu dienen, der wird niemals auf lange Sicht Erfolg haben in den Augen Gottes. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch auf lange Sicht nicht mal hier auf der Erde. Klar, wir kennen die Leute, die komplett ein anderes System fahren. Und die sind in unserer Welt bekannter als alles andere. Aber ich glaube, wenn wir darauf schauen, was hat den längsten Einfluss, dann werden wir immer sehen, dass es die Leitung ist, die leitet wie Jesus. Und wie ich am Anfang gesagt habe, das Leben von Jesus hat unser aller Leben geprägt. Es hat unsere Kultur geprägt. Ob du an ihn glaubst oder nicht. Und weiß nicht, das Leben von Nero. Ich habe letztens gehört, Leute nennen vielleicht noch ihr Haustier Nero. Aber sonst nicht mehr, ne? Das war jetzt nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Sorry, war vielleicht nicht so vielsagend. Okay. Und jetzt mein letzter Punkt. Ich glaube, das, was ich erklärt habe, ist schlüssig. Aber ich habe euch eben schon gesagt, die Jünger waren drei Jahre mit Jesus unterwegs und es hat gar nicht abgefärbt. Erstmal. Und die Information heute mag total richtig sein, aber sie ist nicht die Befähigung. Und jetzt lasst uns nochmal anschauen, was Jesus befähigt hat. Jesus hat in dieser engen Beziehung zu seinem Vater gelebt. Wir haben das eben schon in Johannes 10 gelesen, dass er sagt, er kennt die Seinen, die Schafe, und die Schafe kennen ihn, so wie er den Vater kennt und der Vater ihn kennt. Und alles, was Jesus getan hat, war aus dieser Beziehung zu seinem Vater heraus. Jesus hat die Stimme Gottes gehört. Er hat sich immer wieder abgesondert. Wir lesen, dass er das getan hat, was er den Vater tun sehen. Und dass er das gesagt hat, was er den Vater sagen hören. Und wir können immer wieder an so kleinen Stellen reinschauen, wie Jesus auch vom Vater Bestätigung bekommt. Wie der Vater über ihm sagt bei seiner Taufe, dies ist mein geliebter Sohn. Ich freue mich so sehr an ihm. Und ich glaube, das sind diese Worte, die Jesus geprägt haben, die Jesus ausgemacht haben. Und an die er sich gehängt hat. Wir lesen es auch auf dem Berg der Verklärung. Da sagt es der Vater wieder über Jesus zu den Jüngern. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus ist so verbunden mit dem Vater, dass er weiß, wer er ist. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für Jesus gewesen. Er wusste, wer er war. Und es gibt eine Stelle, wo das einfach nur in diesem Nebensatz so wunderschön rauskommt. Die möchte ich noch kurz mit euch lesen. Das ist Johannes 13. Das ist die Fußwaschung. Und wir lesen heute nicht die ganze Fußwaschung, obwohl sie perfekt passen würde. Aber wir lesen einfach nur die Verse. Entschuldigung, ich habe falsche Verse abgegeben. 1-4. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Und jetzt kommt dieser Einschub. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Und darauf goss er Wasser in das Becken, ich lese noch 5, sonst macht es irgendwie keinen Sinn, und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Das ist Teil von diesem Leiterschaftsseminar, was Jesus in diesen letzten Tagen mit seinen Jüngern macht. Und er steht auf bei diesem Mahl, er zieht seinen schönen Mantel aus, er hat darunter Untergewand und er gürtet sich so ein Dienstgurt um und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und wir lesen dann, dass dies erstmal, oder Petrus es gar nicht so cool findet, dann würde er da am liebsten baden in der Schüssel. Und sie verstehen es nicht so ganz. Und er sagt, ihr werdet es später verstehen. Aber dieser Einschub, Vers 3, der ist so wichtig für uns. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Jesus wusste, wer er ist. Jesus wusste, ich bin Sohn Gottes. Ich bin der Prinz des Himmels. Ich bin gekommen von ihm und ich gehe zu ihm hin. Und er wird alle meine Feinde zum Schemel meiner Füße machen. Jesus wusste, wo es hingeht. Und deswegen hat Jesus völlig anders agiert als andere Menschen. Jesus konnte dienen. Wie ein Diener konnte den Job machen, den sonst ein Diener macht, wenn man Besuch kriegt. Er konnte sich auf dem staubigen Boden knien, konnte die dreckigen Füße der Jünger waschen, konnte die Schüssel nehmen, konnte das anfassen, konnte all das tun mit dieser inneren Haltung: Ich bin ein König. Ich bin der König der Welt. Ich weiß, wer ich bin. Jesus wusste, dass er kein Fußabtreter ist und dass er nicht jedes Opfer von irgendeiner Situation war und dass es keinen anderen Weg gab, sondern Jesus wusste, wer er ist. Und in diesem Wissen konnte er sich total tief beugen und konnte seinen Jüngern die Füße waschen. Er hat gedient mit der Haltung eines Königs. Und andersrum, wir haben es eben in Jesaja 40 gelesen, er ist gekommen zu herrschen in der Haltung eines Dieners, eines Hirten, eines, der sich um die anderen kümmert, der die anderen hochhebt. Und das finde ich so faszinierend von immer. Und ich finde, wenn ich durch die Bibel lese, das sind so zwei Sätze, die ich mir gemerkt habe und auf die ich immer wieder schaue. Jesus dient mit der Haltung eines Königs. Und Jesus herrscht mit der Haltung eines Dieners. Und wir sind gerufen, so zu leben wie er. Aber wir sind gerufen, auch aus der gleichen Quelle zu leben wie er. Weil ohne diese Quelle können wir es nicht. Und die Jünger konnten es nicht durch die Lehre und die Jünger konnten es nicht alleine nur durch das Vorbild. Aber die Jünger haben Begegnung mit Gott gehabt. Kurze Zeit nach diesen Begebenheiten ist der Tag, wo sie zusammen sind, wo sie im Obergemach sind und wo Pfingsten ist und wo der Heilige Geist auf sie fällt. Und wir lesen, wie auf einmal in kurzer Zeit Menschen von Herzen verwandelt werden, die es vorher nicht anders konnten. Die Jünger, die nur gestritten haben um Positionen, die heben einander hoch. Und die stehen füreinander ein. Einer für den anderen. Und wenn einer gefangen ist, dann sind alle auf ihren Knien. Und die gehen zusammen durch dick und dünn. Und die Apostel legen ihr, die immer den besten Platz haben wollten, die immer am meisten Ansehen haben, die legen einer nach dem anderen ihr Leben nieder für den Herrn. Und ich bin bewegt davon zu sehen, was für eine Veränderung stattgefunden hat. Und die erste Gemeinde, die ist bis heute bekannt für ihre dienende Haltung. Und die muss man erstmal finden auf der Erde heute. Aber das sind die Jünger, die diese Begegnung mit Gott gehabt haben. Der Heilige Geist hat die Worte, die sie vorher nur als Wissen haben, er konnte sie in ihre Herzen transportieren. Das sind die Worte des Vaters, der ihnen gesagt hat, wer sie sind. Und auf einmal wachsen sie da hinein und sind befähigt, so zu leben wie Jesus. Und weil diese 12 und so viele danach so gelebt haben, sind wir heute da. Und das ist die Kraft von dienender Leiterschaft. Und dazu sind wir auch gerufen. Ich bin ja schon sehr, sehr lange in dieser Gemeinde und ich habe das Vorrecht gehabt, über die Jahrzehnte so, so viele verschiedene Leiter, auch aus verschiedensten Nationen, kennenzulernen. Und ich habe mit die feinsten Personen oder also einfach Menschen kennengelernt, die mir so ein Vorbild sind. Aber ich habe auch viele Sachen erlebt oder Menschen kennengelernt, von denen ich denke, das war völlig diese andere Variante von Leiterschaft, die gewinnorientierte Variante. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle starten da, wir sind in einer gefallenen Welt. Es ist nicht so, dass wir einfach von Natur aus sowieso gut sind, sondern wir starten alle da. Wir sind alle selbstsüchtig. Und ich hab Sachen erlebt, Leiter, die sich als Superstars empfunden haben und die einen Anspruch an andere gehabt haben, die sehr hoch dargestellt werden und auf alle anderen runterdrücken, die behandelt werden wollen wie so ein Halbgott, wirklich abstoßend. Aber ich habe eben auch die Leute kennengelernt, die ihr Leben niederlegen und die wirklich Diener sind und die du genauso zu Hause oder im Backstage oder woanders triffst und die einfach stehen bleiben bei der ersten Person, die Hilfe braucht, die da sind, die ihr Leben geben. Und es hat mich total geprägt. Und ehrlich gesagt, das sind die Menschen, die mein Leben berührt haben und die auch bei mir wirklich Spuren hinterlassen haben, deren Worte Kraft hatten in meinem Leben. Und ich will lernen, so zu sein. Ich will auf dem Weg sein und genau das lernen. Und ich sage das jetzt gerade so, auch das Negative, davon gibt es so viel mehr, als es geben sollte. Und manchmal sind auch wir Christen da einfach eine Parodie von uns selbst. Das ist echt traurig. Aber wir alle kommen daher. Niemand von uns ist automatisch anders. Und ich habe angefangen, hier in der Gemeinde mitzudienen. Da war ich selber noch Schülerin. Und ich habe bei den kleinen Babys angefangen und dann später bei den 3-, 4-, 5-Jährigen, dann bei den ersten Zweitklässlern. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und ich mochte die Kinder. Ich habe ihnen gerne gedient. Aber da gab es auch immer eine Grenze in meinem Herzen. Weil irgendwas wollte ich auch davon haben. Und ich habe gemerkt damals so, es gab immer wieder Punkte, wo auch meine Liebe, wo sie an so einen Stopp gekommen ist. Oder meine Bereitschaft zu dienen. Und zum Beispiel hat mich das geärgert, wenn es nicht geschätzt wurde und gesehen wurde, der Einsatz. Oder es hat mich geärgert, wenn es jemand anders besser konnte. Wenn jemand anders mehr gelobt wurde. Oh. Kennt ihr das? Und so gab es viele Punkte. Es gab andere Punkte, wo ich auch sehr, sehr zaghaft war, wo ich angstvoll war in dem, wie ich geführt habe. Und ich habe genau wie die Jünger diese Begegnungen eigentlich immer wieder so ganz stark und dazwischen, aber auch ganz viele mit dem Herrn gehabt. Ich habe diesen Heiligen Geist erlebt, der so ganz, ganz kräftig und machtvoll, aber irgendwie auch ganz, ganz ruhig und still in mich hineingeredet hat. Und mir gezeigt hat, wer ich bin. Und es gibt in meinem Leben wirklich so ein Vorher-Nachher. Und das nicht heißt immer noch, ich bin voll auf dem Weg. Ich bin nicht fertig. Aber ich habe erlebt, wie Haltungen sich total verändern können. Und wie es eine Freude für mich ist, wenn andere es gut machen. Wenn andere gesehen werden. Wenn andere hochgehoben werden. Es knirscht nicht. Sondern es ist eine Freude. Ich genieße es, Teil von einem richtig begabten, tollen Team zu sein. Und es ist cool, wenn Leute in diesem Team viel besser sind als ich. Und dieses Gefühl, das gab es in meiner Jugendzeit nicht in meinem Herzen. Und das darf immer weiter wachsen. Aber Gott ist der, der uns verändert. Und diese Veränderung beginnt, wenn er uns zeigt, wer wir sind. Und dazu möchte ich uns einladen, denn jeder von uns, wir sind gerufen, Einfluss zu haben. Wir sind gerufen, diese Welt zu verändern. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Wir sind nicht hier für uns. Und die einzige Weise, wie wir das tun können, ist auf seine Weise. Die einzige Weise, wie es bleibenden Effekt hat und wie es Gott ehrt, ist, wenn wir leiten wie Jesus, wenn wir dienend leiten. Ich bin fertig, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Und ich möchte einfach dich fragen, ganz ehrlich, ich will dir zwei Fragen geben, so einfach für dich. Und die muss kein anderer beantworten als du selber. Wie geht's dir? Findest du deine Bestätigung bei Gott? Oder ziehst du sie doch eher daraus, wie gut du etwas machst? Zum Beispiel, wie gut du als in Verantwortung bist und was das Feedback dann auch ist, was dir die anderen dann spiegeln. Und ich glaube, diese Frage, die zeigt dir schon so, ob du weißt, wer du bist oder ob es noch Bereiche gibt, wo du mehr hören darfst, wer du bist. Weil Gott möchte es dir gerne sagen. Gott möchte dich berühren, dich innerlich stark machen. Und die zweite Frage ist es die, die ich eben schon habe anklingen lassen. Freust du dich, wenn andere gelobt und erhoben werden? Oder ist es eine Gefahr für dich? Das sind so zwei Fragen, wo du selber mal für dich gucken kannst, mit dem Herrn. Wo stehe ich eigentlich? Und du kannst, wenn du möchtest, ihn einladen. Denn ich glaube nicht nur daran, dass wir gerufen sind zur dienenden Leiterschaft, sondern ich glaube daran, dass wir Gott so begegnen, dass er uns dahin trägt. Aber er wird es nicht gegen unseren Willen und gegen unsere Erlaubnis machen, sondern er tut es in Zusammenarbeit mit uns. Von daher ist es wichtig, dass wir uns danach ausstrecken. Genau. Und ich möchte jetzt einfach beten. Ihr dürft gerne schon spielen. Ich habe irgendwie noch nicht so einen ganz richtigen Plan, aber ich glaube, wir beten. Jesus, wir bewundern dich. Danke, dass du wirklich so ein guter Hirte bist. Danke, dass du das heute in unserem Leben bist. Für jeden Einzelnen hier. Du bist ein Hirte, dem es wirklich wichtig ist, wie es uns geht. Du kümmerst dich wirklich. Du bist so involviert in unser Leben. Du bist nah, aber du hast auch den Überblick. Du kennst das Ziel und du kennst den besten Weg zum Ziel. Jesus, wir vertrauen dir. Danke, dass du ein treuer, guter Leiter bist und dass du uns in dieser Treue führst, jeden Einzelnen von uns. Und danke, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast. Und Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du uns Offenbarung schenkst über das, was die Basis für alles ist, dass wir wissen, was Gott über uns sagt, wer wir sind. Heiliger Geist, ich bete, dass du hier Offenbarung darüber schenkst, dass du uns berufen hast als königliche Priesterschaft, als auserwähltes Volk, als Volk des Eigentums, dass wir verkünden die Wohltaten dessen, der uns berufen hat. Ja, ich bete, dass du eine neue Freude aufteilst heute Morgen darüber, wer wir sind und was du uns geschenkt hast. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns hilfst, dir Raum zu geben, sodass dass du die Worte des Vaters, seine Wahrheiten, dass du sie tief in unser Herz transportieren kannst. Denn wir wissen, aus uns heraus sind wir nicht anders. Aus uns heraus sind wir nicht besser. Und wir haben der Welt alleine nichts zu geben. Aber du in uns machst den ganzen Unterschied. Und so bete ich, Herr, dass du uns neu begegnest, dass du uns auch überführst, da wo wir überführt werden müssen, wo wir eigentlich gefangen sind in dem System der Welt und probiert haben, das für unsere Zwecke zu nutzen. Heiliger Geist, sag bitte überführ uns. Wir wollen dem gefallen, dem wir gehören. Wir wollen alles darin finden, dass wir Sklaven Gottes sind und gleichzeitig königliche Kinder. Herr, ich danke dir, dass du uns diese Wahrheiten offenbarst. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du uns auch führst und dass du uns zu uns redest, jetzt auch für die nächste Woche und die Wochen danach, und dass du uns zeigst, wo du uns als Diener, als leitende Diener gebrauchen möchtest. Wo wir in Dienerschaft leiten können. Wo wir einen Unterschied machen dürfen. Heiliger Geist, komm und rede jetzt. Zeig uns die Bereiche in unserem Leben, die wir vielleicht einfach gerade gar nicht gesehen haben oder wo wir es vergessen haben, wo wir angefangen haben, uns nur um uns zu drehen und den eigenen Gewinn. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt zu uns redest und dass du uns zeigst, was du für uns vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass du Kraft dazu schenkst, dass du uns bestätigst. Und ich bete, dass wir als Gemeinde einfach, dass wir Licht sein können, dass wir ein Segen sein können. Und dass so wie die ersten Jünger die Welt auf den Kopf gestellt haben und ganz Jerusalem erfüllt haben mit dieser Kultur, mit dieser Lehre, so bete ich, dass du uns gebrauchst, dass wir diese Stadt segnen und dass wir diese Stadt erfüllen mit der Kultur des Himmels.